Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: Psychokardiologie, wie Herz und Seele zusammenhängen. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Professor Jürgen Beckmann reden. Er hat am Deutschen Herzzentrum München die Psychokardiologie mit aufgebaut. Er hält auch regelmäßig psychokardiologische Seminare, zum Beispiel für Selbsthilfegruppen von Herzpatienten. Erstmal guten Morgen, Herr Professor Beckmann.
Guten Morgen.
Eigentlich ist die Sache mit unserem Herzen, finde ich, sehr poetisch. Also unsere Sprache, die hat ja da unendlich viele Bilder dafür. Wir tun was mit Herzblut zum Beispiel. Oder wenn wir aufgeregt sind, dann haben wir das Gefühl, das Herz zerspringt uns. Man möchte eigentlich immer seufzen, wenn man über das Herz redet. Was hat das jetzt alles mit Herzkrankheit zu tun? Und warum befasst sich die Kardiologie mit unseren Gefühlen und mit unseren seelischen Zuständen?
Ja, also die Kardiologie eigentlich normalerweise eher weniger.
Aber sie sollte,
aber
oder?
Die Psychologie. Und es ist eben sehr schön, dass seit den 90er Jahren die Psychosomatik einen Aufschwung genommen hat und als Teilbereich davon auch die Psychokardiologie oder Kardiopsychologie, die sich dann damit befasst, wie die Wechselwirkungen zwischen Herz, Herzerkrankungen und psychischer Gesundheit gegeben sind und wie sich das eben beeinflusst. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass hier ein Team zusammenarbeitet, eben von Kardiologen und Psychologen, die in diesem Bereich sich eingearbeitet haben und dann eben sich auch austauschen können, miteinander darüber sprechen können, wie ist die Gesamtsituation zu beurteilen, und zwar eben aus einer biopsychosozialen Perspektive. Also neben der psychischen Seite spielen auf die biologischen Prozesse oder wirken auf die biologischen Prozesse auch die sozialen ein. Wir sind soziale Wesen. Wir leben in einer, hoffentlich in einer Gemeinschaft und hoffentlich in einer Gemeinschaft, die uns unterstützt. Aber teilweise, denken wir ans Berufsleben, möglicherweise auch eine, die uns mit ganz viel Stress versorgt. Und Stress ist ja ein Thema der modernen Gesellschaft und das wirkt sich auch immer mehr auf den Bereich der Herzerkrankungen aus.
Und kann es so schlimm sein, dass wirklich eine Herzerkrankung, sagen wir, durch Stress oder durch eine angespannte psychische Situation entsteht?
Verschiedene Herzerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen können eben durch diese angespannte, womöglich eben dauerhafte Belastung entstehen. Kurzfristiger Stress als solcher ist noch nicht unbedingt schädlich. Aber lang andauernder Stress, wie wir ihn oft im Berufsleben haben, der zeigt dann Veränderungen auch im physiologischen System. Und das führt eben dazu, dass wir dann auch krank werden.
Also das ist so die Richtung vom Stress zum Herzpatienten. Und andersrum, nehmen wir an, ich habe eine Herzerkrankung und es muss mir ein Bypass gelegt werden oder ein Stent eingesetzt werden oder ich hatte einen Herzinfarkt, irgend sowas. Ich brauche nicht viel Fantasie, mir vorzustellen, dass das mit unglaublichen Ängsten verbunden sind, die wiederum das Herz schneller schlagen lassen. Also das ist ja fast ein Teufelskreis.
Es ist ein Teufelskreis, in der Tat. Also Ängste sind im Prinzip, in Anführungszeichen, ganz normal in solchen Situationen. Und sich mit ihnen zu beschäftigen, ist extrem wichtig, weil eben dadurch wieder Stress entsteht und der Stress wiederum sich dann negativ aufs Herz auswirkt. So kommen wir tatsächlich in einen Teufelskreis hinein.
Also das können wir heute alles diskutieren, wie die Psychokardiologie oder die Kardiopsychologie, wie Sie das ja auch gerne nennen, da helfen kann. Und uns würde natürlich interessieren, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit Herz und Psyche. Melden Sie sich gerne auch mit Fragen an Professor Jürgen Beckmann und mit Ihren Erfahrungen. 0800 246 2469, unsere kostenfreie Telefonnummer für die Fragen zum Thema Psychokardiologie, wie Herz und Seele zusammenhängen. Wenn Sie jetzt keine Zeit haben zum Anrufen oder nicht durchkommen bei uns, dann formulieren Sie Ihre Frage einfach als Sprachnachricht unter 0151 7220 2207. Das kommt dann auch an. Musik hat sowieso einen großen Einfluss auch, glaube ich, auf unser Herz. Der Blues ist vielleicht eher beruhigend. Aber was ist denn, Herr Professor Beckmann, mit heftigen Beats? Kann das das Herz beeinflussen?
Also der ganze Körper wird natürlich durch Musik, durch die Rhythmen, die wir haben, beeinflusst. Das kann man sich zum Teil zunutze machen. Also im Sport zum Beispiel macht man sich das tatsächlich zunutze, indem man entsprechende Musik, die zum Beispiel beschleunigend wirkt, einsetzt vor entsprechenden Wettkämpfen. Und auf der anderen Seite haben wir tatsächlich etwa im Bereich der Entspannungsverfahren Beats, die so im Bereich von etwa 60 Hertz liegen, die, von denen wir wissen, dass sie einen ruhigen Herzschlag widerspiegeln, und das synchronisiert sich dann tatsächlich mit der Herzschlagfrequenz, die wir haben. Also Musik einzusetzen, die richtige Musik einzusetzen, um jetzt vielleicht sich runterzufahren, zu entspannen, hat eine sehr, sehr große Wirkung. Dazu kommt noch die emotionale Komponente, was mit der Musik ausgedrückt wird. Also wenn ich jetzt beispielsweise bestimmte Musikformen habe, bei denen sehr stark etwa die Mollakkorde getragen, etwas traurig sind, dann kann das auch die eigene Stimmungslage entsprechend beeinflussen. Und umgekehrt natürlich auch, wenn ich sehr lebendige Musik habe, die anspornt, je nachdem, was man mag, We Are the Champions oder was auch immer gespielt wird, auch das verändert die Stimmungslage, die man hat, oder kann sie verändern, wenn es die richtige Musik ist. Und damit haben wir dann auch immer Beeinflussungen unseres
Kreislaufsystems ja eigentlich.
Des Gesamtsystems, ja.
Ich finde es sehr spannend, was Sie sagen, und es passt sehr gut zu dem, was uns eine Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte, Klammer auf, das geht übrigens auch, wenn Sie anrufen, Sie müssen Ihren Namen nicht nennen, Klammer wieder zu. Also die Hörerin hat uns geschrieben und sagt, vor 3 Jahren ist mein Mann gestorben und ich bin sehr traurig. Und im vergangenen Jahr war ich auf einer anderen Beerdigung, und als ein Lied gespielt wurde, das mich sehr berührt hat, da bekam ich über 3 Stunden Vorhofflimmern. Kann sowas passieren? Mhm.
Also hier haben wir diese emotionalen Reaktionen, die auftreten, die verbunden sind mit bestimmten Erfahrungen, die können natürlich zu Veränderungen im physiologischen Bereich führen. Das ist zum einen natürlich die Stressachse, die immer betroffen ist, aber hier eben möglicherweise auch durch solche starke emotionale Erinnerungen kann das Herz mal kurzfristig eben aus dem Takt kommen.
Wenn ich selber schon so traurig bin ich auf der Beerdigung, höre dieses Lied.
Genau.
Und dann reagiert mein ganzer Körper und das Herz eben.
Und es kommen die Gedanken auf, und die Gedanken beeinflussen dann immer wieder, wie auch die weitere Reaktion des Körpers und des Herzens ist.
Unsere Hörerin schreibt weiter, dass ihr Herz durch Medikamente wieder zur Ruhe kam. Und sie war dann wohl beim Arzt und man hat ihr vorgeschlagen, eine Ablation zu machen, also diese Rhythmusstörungen mit einem kleinen Eingriff zu beheben. Sie können gleich erklären, was das genau ist. Und sie hat sich aber dagegen jetzt entschieden im Moment, weil sie sagt, sie nimmt sowieso blutverdünnende Medikamente und hat aber schon ein bisschen Angst, dass sie das falsch macht, dass sie da was versäumt, dass sie sich doch für diese Ablation entscheiden konnte. Und dann möchte sie noch wissen, ob sie vielleicht mit Atmung was machen kann und beeinflussen kann.
Ja, das sind verschiedene Aspekte. Zunächst mal müsste man natürlich wissen, in welchem Ausmaß diese Herzrhythmusstörungen auftreten. Also man geht davon aus, dass ein Teil Arrhythmien normal sind, also so ungefähr über den Daumen gepeilt, da gibt es unterschiedliche Zahlen. 21 pro Stunde wären noch im Normalbereich. Und wir haben am Herzzentrum natürlich eine Spezialistin für diesen Bereich der Herzrhythmusstörung, der Ablationen auch. Und die sagt eigentlich immer, wenn die Zahl der Arrhythmien, Extrasystolen, 15% der Herzfrequenz nicht übersteigt, dann ist eine Ablation, ein solcher Eingriff nicht unbedingt nötig.
Was wird denn da gemacht?
Da werden bestimmte Nerven im Herzen werden durch elektrische Stimulation oder auch teilweise durch, glaube ich, da bin ich jetzt kein Experte, wird Gewebe praktisch abgetötet.
Damit diese Nerven nicht mehr so spinnen, in Anführungszeichen.
Genau, dass diese Überstimulation dann verhindert wird. Also die Frage ist wirklich, tritt es in einem Maße auf?
Sie schreibt es jetzt immer mal wieder, aber nur kurz.
Okay, dann würde wahrscheinlich die Kollegin im Herzzentrum sagen, aus ihrer Sicht nicht unbedingt notwendig. Wenn es dauerhaft auftritt, eben wie gesagt über 15%, und dann kann es unter Umständen auch durchaus eine Gefährdung darstellen. Das sollte man auf jeden Fall abklären lassen. Ansonsten muss sie entscheiden, inwiefern sie beeinträchtigt wird. Eine Ablation, also
es ist ja auch immer individuell, wie stark man sich beeinträchtigt fühlt.
Genau.
Auch.
Eine Ablation ist heute mehr oder weniger eine eine Standardmaßnahme. Man geht dabei natürlich durch einen Katheter ins Herz hinein, um an die entsprechenden Stellen heranzukommen, wo man jetzt dann diese Ablation vornehmen möchte.
Aber als Psychologe sind Sie wahrscheinlich mit der Idee, das per Atmung zu beeinflussen, vertraut und gar nicht so abgeneigt, nehme ich mal an.
Im Grunde schon, aber bei uns gilt ja immer grundsätzlich, wir müssen erstmal abklären, ob ein medizinisches Risiko besteht. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn ich erlebe, dass das immer getriggert wird durch bestimmte Situationen, dann kann ich natürlich entsprechende Trainings machen, mit deren Hilfe man es schaffen kann, in der Situation auch wieder sich runterzufahren. Und die Atementspannung ist dabei eine eigentlich sehr, sehr hilfreiche und überall einsetzbare. Und da kommt es darauf an, dass man vor allen Dingen sich auf die Ausatmung konzentriert. Eine verlängerte Ausatmung sorgt dafür, dass man insgesamt wieder ruhiger wird. Das ist etwas, das hat auch damit zu tun wiederum, das kann jeder bei sich selber feststellen. Wenn ich Luft einatme, spannt sich der Brustkorb an. Wenn ich ausatme, löst sich das wieder. Dann entspannt sich der Brustkorb. Und das ist eine Wirkung, die dann auch eben tatsächlich eintritt insgesamt und sich überträgt, auch unter Umständen auf das Herz.
Also man kann ja möglicherweise das eine tun und das andere nicht lassen. Also selbst nach einer Ablation wäre es bestimmt auch für die gesamte Situation der Dame mit ihrer Trauer hilfreich, sich solche Entspannungstechniken anzueignen.
Also die Entspannungstechniken sind auf jeden Fall hilfreich und über die Atmung hinaus tatsächlich ein Entspannungsverfahren zu lernen, mit dem man insgesamt mehr Gelassenheit entwickelt, ist sicherlich sinnvoll. Da gibt es die progressive Muskelentspannung oder das autogene Training. Aber wir wissen, haben wir auch selber untersucht, dass zum Beispiel Yoga eine sehr, sehr positive Wirkung in diesem Bereich auch hat oder auch andere Arten von Meditation. Und insgesamt gesehen, interessanterweise, hat sich auch noch gezeigt, dass hinauszugehen in die Natur und da eben Entspannung zu machen, einen besonders positiven Effekt hat.
Also das waren doch jetzt schon einige Anregungen. 0800 246 2469, bei uns geht es heute um Psychokardiologie und die Frau Weller ist in der Leitung. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Bitteschön.
Ja, ich hatte eine, also ich bin Schmerzpatientin, das schicke ich mal voraus. Und ich hatte eine Rückenmassage, also Rückenbindegewebe, weil ich sehr starke Atemprobleme hatte. Und dann habe ich am Nachmittag Schmerzen im rechten Arm entwickelt und ich konnte den Arm kaum noch bewegen und in der Brust, das tat beim Atmen furchtbar weh. Und dann habe ich, allerdings war es dann, habe ich erstmal den Tag, die Nacht abgewartet, den Tag, ich konnte mich nicht richtig hinlegen. Am nächsten Tag bin ich dann, freitags nachmittags, habe ich dann angerufen bei der Ärztin und für montags einen Nottermin gemacht. Und das war auch am Montag noch Schmerz, sehr, sehr schmerzempfindlich. Und die Hausärztin hat dann sofort so einen Kurztest gemacht, ob abgestorbenes Herzgewebe da ist. Mhm. Hat also sofort vermutet, dass ich einen Infarkt hätte. Hat dann aber, der Test war also negativ, hat dann noch ein EKG gemacht und hat das mit einem EKG, was sie vorher mal gemacht hatte, verglichen und hat da eine Auffälligkeit entdeckt. Hat mich daraufhin mit einem Notfallrezept versorgt, falls ich irgendwie noch weiter mal einen stärkeren Schmerzimpuls hätte, dass ich sofort ins Krankenhaus kann. Und ich habe dann bei der Fachpraxis für Kardiologie 8 Wochen später eine Herzuntersuchung gehabt bei einem Kollegen von Ihnen, einem Professor hier in Erlangen, der die Kardiologie in einem Krankenhaus leitet. Und der hat wirklich ausführlichst untersucht und hat nichts mehr gefunden. Mhm. Gar nichts. Er hat gesagt, das Herz ist so gut, er könnte mir ohne weiteres, trotz meines Alters, eine Lebensversicherung verkaufen.
Also zunächst mal, was für ein Glück, dass dem Herz nichts fehlt. Das können wir mal festhalten. Ja. Aber das ist doch eine hochinteressante Frage. Es gibt sowas wie das Broken Heart Syndrom, genau, wo das Herz auf etwas reagiert, aber gar nicht wirklich krank ist.
Also erstmal möchte ich sagen, wenn Sie wirklich die Wahrnehmung haben, dass es ein Herzinfarkt sein könnte, dann sollten Sie eigentlich möglichst schnell handeln und nicht warten, sondern tatsächlich den Notarzt anrufen. Weil beim tatsächlichen Herzinfarkt kommt es wirklich auf die Zeit an, die bis da eine Behandlung einsetzen kann. Das wäre sehr, sehr wichtig. Also da nicht
es gilt für alle einfach die Schmerzen.
Es gilt
in der
für
Brust
alle
haben oder
da sollte man sich auch nicht scheuen. In diesem Fall.
Also weil ich eben Schmerzpatientin bin, deshalb bin ich da halt auch ein bisschen gehemmt.
Wussten Sie nicht, ja.
Ja, aber Herzinfarkt wirklich, es kommt wirklich auf jede Sekunde an. Deshalb ist es wichtig, da zu reagieren und dann sich fachgerechte Hilfe zu holen.
Sind da nicht die Symptome zwischen Männern und Frauen sehr verschieden?
Die können, das ist ein bisschen das Problem, dass die Symptome sehr, sehr verschieden sein können. Also rechter Arm, ja, kann sein, muss aber nicht. Also Brustschmerzen sind ganz häufig ein guter Indikator eigentlich, also Enge im Herzbereich, also Angina pectoris Symptome wären da zu nennen, aber es ist leider sehr, sehr unterschiedlich von der Symptomatik und deshalb ist es wichtig, dass jemand drauf schaut, der sich da auskennt und da die Möglichkeiten dazu hat.
Aber was könnte denn mit dem Herzen von Frau Weller passiert sein in der Situation?
Sie haben jetzt das Broken Heart Syndrom angesprochen, das kennen wir auch, eben als etwas, wo man keine klassischen Befunde am Herzen tatsächlich findet, zumindest zunächst mal nicht. Es heißt Takotsubo, wurde in den 90er Jahren in Japan entdeckt, weil es eine ballonförmige Ausstülpung am Herzen bei der Systole gibt, die man im Echokardiogramm sehen kann. Und es ist aber so, dass es zwar hier kurzfristig Verengungen im Bereich von Gefäßen im Herzen gibt, die aber von alleine wieder weggehen. Und man findet ansonsten also auch diese klassischen Parameter, die in ihrem Schnelltest gemacht worden sind, findet man nicht sonderlich erhöht. Insofern also eigentlich keine physiologische Diagnose, die auf einen Herzinfarkt, ein Herzproblem hindeutet. Tatsächlich ist es ein kurzfristiges, was vorübergehend ist. Es ist tatsächlich so, dass wohl in 1-2% des solcher auftretenden Anfälle, die es geben kann, ein Herzinfarkt diagnostiziert wird, der aber keiner ist.
Das ist ja zum Glück nicht passiert.
Das ist bei Ihnen ja auch Gott sei Dank nicht gewesen. Aber man muss an sowas denken. Das ist vor allen Dingen eben ausgelöst durch starken Stress. Das heißt, es nennt sich auch Stresskardiomyopathie im Fachbegriff. Und unterschiedliche Formen von Belastungen können hier sich auswirken. Das kann natürlich der Verlust eines geliebten Menschen sein, deshalb Broken Heart Syndrom auch eben genannt. Es kann aber auch vielleicht ein Streit, der belastend war,
was einen wahnsinnig aufgeregt hat im
etwas,
Moment.
Etwas, was einen im Moment wahnsinnig aufgeregt hat, kann eben dazu führen, dass man diese auch sogar mit durchaus Schmerzen im Herzbereich erlebt, weil es zu sehr massiven Herzschlägen kommen kann. Aber es ist eben kein Infarkt, muss aber immer abgeklärt werden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Normalerweise geht es dann nach kurzer Zeit wieder vorüber.
Frau Weller, haben Sie jetzt Angst, zur Physiotherapie zu gehen?
Nein.
Weil sowas also ich hängt werde, einem ja nach.
Ich so werde zur Physiotherapie gehen, aber sicher nicht mehr in diese Praxis.
Ja.
Das nicht mehr, weil ich habe ihr das gesagt, dass es weh tut.
Es war zu viel. Ja.
Und es war einfach zu viel. Und ich habe halt auch eine Vorbelastung durch meine Eltern, die beide herzkrank waren.
Das kommt auch noch dazu natürlich, Klar.
Was
wäre jetzt für Frau Weller, also ich denke mal, so eine Dauerbelastung wie Schmerz ist auch ein Stress für den Körper und für den Geist und für unser gesamtes Wesen. Könnte das auch mit ein Auslöser gewesen sein?
Der Schmerz, als solches, wir wissen auch, dass eine Stresskardiomyopathie durchaus zum Beispiel durch OPs ausgelöst werden kann. Also da gibt es vielfältige Beeinflussungen und ein Schmerz, der dauerhaft ist, ist ja ein starker Stressor. Also das lässt sich nicht ausschließen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass in diesem Falle tatsächlich durch die physiotherapeutische Behandlung
eine manuelle Geschichte
im Bereich der Nerven etwas ausgelöst worden ist.
Frau Weller, danke, dass Sie uns davon erzählt haben.
Ja, gerne. Ich hoffe, dass viele Leute, die Ähnliches erlebt haben, auch gehört haben.
Auf jeden Fall. Deswegen machen wir ja auch diese Sendung. Machen Sie es gut, Frau Weller.
Ich danke Ihnen für die Sendung und ich wünsche Ihnen beiden noch einen ganz erfolgreichen guten Tag.
Dankeschön. Auf Wiederhören. 0800 246 246 9, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und Herr Professor Beckmann, wir gehen gleich weiter zu unseren Anrufern und Anruferinnen. Vielleicht erstmal eine Dame, die sich anonym bei uns meldet. Hallo, ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt angesprochen.
Bin ich das jetzt?
Ja, Sie sind das jetzt. Grüß Gott.
Hallo, das ist aber eine Überraschung. Also, ich habe ganz kurz, ich wollte fragen, ich habe schon viele Jahre damit zu tun, ich habe eine Stenose in der Halswirbelsäule, der 5. Halswirbel und 5. 6.
So eine Verengung?
Genau, und kriege ganz oft einen linken verhärteten Halsmuskel richtig straff und auch eine Schulter und irgendwie hinten am Rücken. Und ich habe einen Krankengymnasten, der mich manchmal rettet, sage ich mal. Aber was ich an Symptomen habe, ist manchmal, auch wenn ich in Ruhe bin, es fühlt sich an wie ein Stich durch den Rücken, also sehr beengend. Ich kriege eine Atemklemme, mir wird übel im Magen, ich habe das Gefühl, mein Gehirn wird nicht durchblutet. Und was mir dann hilft, ist oft entweder am Hals ganz feste reinzuklemmen oder zu drücken, fast die Ader abzusperren oder auch ganz fest den Brustmuskel zu ziehen. Aber diese beengende, beängstigende Gefühlslage bringt mich manchmal dazu, eine Stunde lang nachts jemanden anzurufen, der aufpasst, dass ich nicht doch was kriege. Mhm. Der Krankengymnast meint, es wird wirklich nur vom Rücken sein und es löst sich auch immer wieder, wenn ich es aushalte, irgendwann einen Atemzug zu bekommen.
Ja. Also, und haben Sie das Herz schon mal untersuchen lassen?
Also ich habe ein normales EKG mal bekommen und bin eine Radfahrerin und habe gesagt gekriegt, solange ich noch Sport machen kann, muss ich mir keine Sorgen machen. Aber ich habe schon auch dann, also dieser Rücken oder was auch immer, kann auslösen, dass ich richtige Herzrhythmusstörungen auch kriege oder richtig so. Also ich fahre auch schon mal vors Krankenhaus und denke, jetzt, wenn es nicht aufhört, dann brauche ich doch den Arzt, aber es geht immer wieder. Hm. Und ich wollte fragen, weil jetzt hat auch jemand gesagt, der Vagusnerv kann sowas auch machen. Welche Rolle spielen diese Brust- oder Halswirbel, dass die dass diesen Zustand so verrückt machen, auch das Herz und auch diese Halsschlagader? Oder mache ich da vielleicht auch was verkehrt? Weil es kommt schon immer wieder oft und es fühlt sich nicht gut an. Und Die Frage, und
so Panik kann kriegt ich man dann Notarzt natürlich auch noch.
Ne? Genau, ich kann es relativ gut, wenn ich dann jemand an der Leitung habe, so ungefähr, der sagt, ich halte das mit dir aus. Aber es ist schon anstrengend. Und die Frage ist, so oft kann ich einen Notarzt nicht anrufen. Lässt sich das, also kann mir der Herr Professor was dazu sagen, wie sind diese Zusammenhänge von
Lass den Knochen? Lass mal doch den Herrn Beckmann mal antworten.
Wann ist das Herz wirklich davon auch so gestresst? Weil ich habe schon viel inneren Stress schon über Jahre und das kann natürlich auch sein, dass das Herz auch beleidigt ist.
Und das alles zusammenkommt.
Und wenig klar.
Genau,
ja. Ja, das kann ich absolut gut nachvollziehen, was Sie da empfinden. Und natürlich kann das alles zusammenhängen. Also das, was Sie erleben, was Ihre Erfahrungen sind, was Sie an Symptomen erleben, das lässt sich durch diese Gesamtsituation sicherlich auch erklären. Aber ich würde trotzdem dringend empfehlen, mal eine gründliche Untersuchung zu machen, die auch das Herz mit allen möglichen Facetten möglicherweise eben auch mal die Gesamtdurchblutung in dem Bereich sich anzuschauen. Aber orthopädisch ist das Ganze ja offensichtlich abgeklärt. Sie haben ja von den Stenosen gesprochen. Aber das ist durchaus.
Können die das bewirken? Also so, und auch diese Brustwirbelverklemmung, dass wirklich angeblich geht da eine Leitung zum Herz, die dann auch den Rhythmus statt, stimmt das? Oder
ist das eine Erklärung? Wir haben natürlich hier die um den Brustbereich herum gehen führenden Nerven von der Wirbelsäule und sie können natürlich da entsprechende Symptome dann auch auslösen. Aber auf
Welche
jeden
Rolle
Fall,
spielt
Klärung
denn für
ist
Sie,
ganz
Herr Beckmann,
wichtig.
Da die Angst, die unsere Anruferin schildert, die sie dann in dem Moment hat.
Angst potenziert das Ganze natürlich, also verstärkt es umso mehr. Man kommt dann in eine Phase hinein, wo man immer mehr darauf achtet, was passiert. Und je mehr ich darauf achte, umso mehr verstärke ich auch die Schmerzen, die ich wahrnehme.
Und die Verkrampfung möglicherweise.
Und die Verkrampfung nimmt natürlich durch diesen Stress, der dadurch erzeugt wird, auch zu.
Und unsere Anruferin hat auch gesagt, sie hat dann manchmal jemand, der mit ihr am Telefon das durchsteht. Welche Wirkung hat diese Unterstützung einer anderen Person?
Diese Unterstützung einer anderen Person ist in vielen Fällen enorm wichtig. Das haben wir auch in anderen Zusammenhängen bei Herzerkrankungen, auch bei Kindern insbesondere, dass jemand, der zuhört, das ernst nimmt, was da passiert und beruhigend einwirkt, dann dazu führen kann, dass insgesamt sich wieder mehr Entspannung ausbreitet und diese Verkrampfungen, die gegebenenfalls da sind, sich lösen.
Also, Sie machen es eigentlich richtig.
Also ich nehme manchmal einfach ein Aspirin. Das wirkt bei mir dann psychologisch, denke ich so, weil ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt ist das Blut wenigstens ein bisschen dünner, dann muss ich mich schon nicht so aufregen. Und die andere Frage ist noch, wie muss ich das schildern? Weil oft, wenn ich, also ich gehe eigentlich nicht zum Arzt, ich mag das nicht so gern und meistens sind meine Symptome dann auch nicht da. Also, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dann oft für sehr gesund und sehr fit eingeschätzt werde und dann lasse ich es lieber. Wie muss ich das formulieren, damit das jemand mal sagt, das müssen wir jetzt mal ernsthaft anschauen?
So wie Sie es jetzt geschildert haben, fand ich das schon sehr gut. Und wenn Sie sagen, dass Sie Herzinfarkt-Symptome an sich selber wahrnehmen, dass Sie das Gefühl haben, eine Verkrampfung in der Brust, Schmerzen in der Brust, eine Enge in der Brust wahrzunehmen, dann müsste eigentlich jeder Arzt das als Warnsignal interpretieren und dann vielleicht auch mal Langzeit-EKG machen, um da mal über einen längeren Zeitraum auch zu schauen, was bei Ihnen da passiert unter Umständen.
Oh ja, weil ich ziehe das schon einige Jahre mit mir rum und es strengt doch an mit der Zeit.
Und dieses Anstrengende, das ist das, was wir vorher hatten, Herr Beckmann, dieses, es strengt mich an, es stresst mich, macht es dann nicht besser?
Das macht es überhaupt nicht besser. Das, was es besser macht, ist tatsächlich vielleicht eben auch zu lernen, für sich selber in der Situation sich zurücknehmen zu können. Wir hatten vorher die Atementspannung angesprochen, das zu machen, um damit etwas Ruhe ins System reinzubringen und vielleicht auch tatsächlich ein Entspannungsverfahren zu lernen. Vielleicht könnte in dem Zusammenhang sogar Yoga gut sein, das weiß ich jetzt nicht, wie das mit der Stenose dann ist. Aber etwas, was Ihnen hilft, einfach zu sich selber zu finden, zu sich selbst zu kommen, das sind dann Maßnahmen, die Sie lernen können, was wir versuchen auch immer zu vermitteln als Möglichkeit, um selber eine Selbstberuhigung herbeiführen zu können, die dann krampflösend wirkt.
Ja, da stimme ich auch zu. Und falls Sie in der Sendung noch ein bisschen mehr über diese Einwirkung von diesem Vagusnerv oder was das ist oder der Rücken, was das mit dem Herz macht, noch etwas ausführen, dann bin ich dankbar. Und sonst sage ich auch herzlichen Dank, dass ich drangekommen bin.
Wir haben zu danken für Ihren Anruf. Machen Sie es gut.
Auf Wiederhören.
Wiederhören. Ja.
Herr Professor Beckmann, ist es was wir mit in die Recherche für nach der Sendung nehmen, diese Verbindungen, die die Anruferin gerade angesprochen hat, oder können Sie dazu noch was sagen?
Also jetzt im Augenblick, klar, der Vagusnerv spielt bei dem ganzen Stressgeschehen eine ganz wichtige Rolle insgesamt gesehen. Jetzt im Einzelfall kann ich das jetzt natürlich nicht sagen, wie da die Zusammenhänge jetzt sein könnten.
0800 246 2469, die Frau Schmidt ist in der Leitung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hören Sie mich?
Ja, sehr gut.
Ja. Super. Also bei mir ist Folgendes. Ich habe seit ungefähr 25 Jahren begleitet mich folgende Sache. Ich habe ab und zu, das kann auch manchmal sein, dass ein halbes Jahr das nicht passiert, aber dann passiert es wieder. Dann taucht eine dermaßen riesige Enge in meiner Brust auf, die ist so schlimm. Und es fühlt sich so an, es ist so, wie wenn mir jemand ein Schwert in die Brust rammt und ich muss mich dann am Boden legen und darauf hoffen, dass das irgendwann wieder aufhört. Manchmal dauert es 20 Minuten, manchmal auch nur 10 Minuten. Und ich habe im Lauf dieser 25 Jahre, war ich am Anfang immer oft ich habe einmal den Notarzt geholt, dann immer mein Herz untersuchen lassen, dann einmal im Klinikum. Aber da ist nie was festgestellt worden. Und meine Frage ist eben, weil das so massiv ist, dass mir das irgendwas sagen will oder mich vor irgendwas warnen will, dass es wirklich was Psychosomatisches ist oder dass es vielleicht diese Enge, dass die wirklich da ist und aber dann auch schnell noch wieder weggehen kann, dass ich immer wieder Glück hatte. Also ich habe noch nie jemanden gefunden, der mir da sagen kann, was da los ist.
Also gibt es bestimmte Situationen, die das auslösen? Wissen Sie etwas darüber, wann passiert Ihnen das? Gibt es da irgendein Anzeichen?
Was glauben Sie, wie oft ich da schon überlegt habe, immer in den 25 Jahren? Gibt es doch nicht. Ich weiß, dass ich einmal zu einer psychosomatischen Klinik gefahren bin. Die haben mir natürlich nicht geholfen. Die hat es überhaupt nicht interessiert. Aber auf der Fahrt dorthin musste ich aussteigen, da kam das auch. Da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt bitte anders? Ich fahre doch schon seit 2 Stunden einfach geradeaus. Was ist denn jetzt im Moment anders als vorher? Also ich komme einfach nicht drauf, was es ist.
Also es klingt natürlich so ein bisschen danach wie das, was wir vorher schon mal angesprochen haben, das Broken Heart Syndrom, weil diese Symptome könnten genau in die Richtung gehen, dass man kurzzeitig dann Verengungen von Gefäßen im Herz hat und dadurch entsprechende Schmerzen durchaus auch auftreten können, weil kurzzeitig das Herz heftiger auch schlägt. Das wäre durchaus denkbar. Aber deshalb habe ich jetzt natürlich auch nachgefragt, ob es irgendwelche vorangehenden Belastungen oder dergleichen gibt.
Ja, also Belastungen gibt es große bei mir, ganz große, auch eine ganz schlimme Trennung, die ich vielleicht wirklich noch nie verkraftet habe und noch anderes in meinem Leben enterbt worden und so weiter. Und das waren jeweils ziemliche massive Schläge. Aber
Herr Beckmann, es berichten Menschen auch immer wieder, wenn sie psychische Belastungen haben, dass die in Anführungszeichen körperlichen Ausfälle nicht kommen in dem Moment, wo man drinsteckt, sondern am Wochenende, wo es eigentlich ruhig ist. Und man sagt, ja, es war doch jetzt nichts. Was ist denn los? Warum fängt mein Herz zu rasen an? Also diese Verzögerung, das wäre bei der Frau Schmidt auch vielleicht ein Gedanke, den man
machen
könnte.
Also es ist ein Phänomen, was sich tatsächlich findet, dass wir das auch die in der Zeit, wo man fertig werden will mit bestimmten Dingen, arbeiten und so weiter und so fort, das ganze System hochgefahren wird und abwehrt. Und in dem Moment, wo man glaubt, zur Ruhe zu kommen, dann wird alles runtergefahren und dann hat man eine Erkrankung oder auch eben bestimmte Probleme. Es kann durchaus auch sein, dass, so wie das klingt, Frau Schmidt, dass Sie natürlich das, was Sie gerade kurz angesprochen haben, dass Sie schon eine ganze Zeit lang doch diverse Belastungen mit sich rumtragen, dass die wirken ja auch immer unbewusst weiter. Und es kann sein, dass aus Ihrem Unbewussten heraus dann plötzlich diese Problematik Einfluss nimmt, ohne dass es Ihnen wirklich bewusst wird, worum es geht. Das ist etwas, was man tatsächlich öfter findet. Das ist also wirklich nichts, was wir ja ausschließen können, sondern das wäre etwas, wo man dann sagen sollte oder Sie sich überlegen sollten, auch mal vielleicht eine psychotherapeutische Hilfe zu suchen. Denn Sie scheinen ja einiges durchgemacht zu haben und das zu verarbeiten erscheint mir sehr wichtig und möglicherweise lässt sich dadurch auch diese Problematik, die ansonsten anscheinend ja keine organischen Ursachen hat, in den Griff zu bekommen.
Okay. Ich würde an der Stelle gerne die Frau Hofer zu uns mit in die Runde holen, wenn Sie mögen, Frau Schmidt, weil manchmal ist es ja ganz gut, sich mit anderen auch auszutauschen. Frau Hofer, grüß Gott.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott, Sie haben zugehört gerade. Also wenn man Dauerbelastungen hat, das trifft ein bisschen bei Ihnen vielleicht auch zu?
Ja, natürlich. Es hat aber gedauert, bis ich erkannt habe, dass das mit meinem Problem mit meinen Kindern zusammenhängt und dass mir das aufs Herz geht, also sprich auf den Ruhepuls.
Sie haben einen sehr hohen Ruhepuls?
Ja, kann man so sagen. Also der ging bis 160. Und ich habe aber einen sehr niederen Blutdruck. Also ich leide nicht unter Bluthochdruck oder so. Und bin seit über 35 Jahren bin ich Vegetarier.
Und Sie leben gesund. Lebensstilfaktoren, das merken wir uns, Herr Beckmann, da kommen wir noch drauf.
Ja. Ich rauche nicht und ich trinke nicht, aber ich freue mich des Lebens.
Das ist schön, aber Sie haben eine Weile gebraucht, um den Zusammenhang herzustellen, den die Frau Schmidt jetzt auch gerade so ein bisschen herstellt. Hat Ihnen das geholfen, als Sie gemerkt haben, das hängt zusammen?
Ja, es nimmt einfach, weil das kann man ja selber handeln, indem man an sich arbeitet. Und ich übe mich noch dran, ins Verzeihen zu gehen, weil das ist ein großes Thema dann. Und mir hilft auch, ich mache ja dann Atemübungen, aber ich krieg's nicht weg damit. Ich war ja mal dann in der Lauterbacher Mühle, das ist eine Herzklinik, und das hat mir sehr gut getan.
Die bekannt ist für die Psychokardiologie auch, ja.
Genau. Hat mir sehr gut getan, war der schönste Klinikaufenthalt meines Lebens.
Was hat Ihnen denn da besonders gut getan?
Dass sich um mich gekümmert wurde.
Okay.
Dass ich nicht, ich bin ja Mentaltrainerin, ich kümmere mich immer um andere. Das ist schon mein ganzes Leben so, auch als Kind. Und das hat mir das halt dann irgendwie klar gemacht, das hängt damit zusammen. Und dann habe ich ein Jahr lang ein Beta-Blocker, ein Urgestein genommen, das hieß Docetol. Und dann war es gut. Mhm. Und jetzt, wo ich wieder Stress hatte mit meiner Tochter, dann kam das immer wieder, aber ich habe es nicht in Zusammenhang gebracht. Und dann waren im November vor einem Jahr meine Werte ganz schlecht. Also ich habe so 24 Stunden EKG. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt müssen Sie aber mal eine Ablation machen.
Und, also es waren Arrhythmien da, waren
Extrastörungen.
Ja. Und jetzt habe ich im Mai bei meinem anderen Kardiologen, weil der andere nicht mehr da ist, das Herz ist wunderbar, weil
Gott
ich habe keinen
Dank.
Kontakt mehr und ich reg mich auch nicht mehr auf. Ich versuche es immer wieder zu akzeptieren und mental dran zu arbeiten.
Und das Thema Ablation ist damit vom Tisch?
Für mich schon, weil mir gruselt es.
Vor der Vorstellung, dass da jemand...
Gut, das kann
ja,
man, das
und
kann
ich habe in der Herzklinik viele getroffen, die eine Ablation hatten schon mehrmals und es kam immer wieder.
Ja. Das kann passieren, ja, stimmt.
Aber Frau Hofer, ich freue mich sehr, dass Sie uns das jetzt erzählt haben und ich hoffe, das macht der Frau Schmidt auch ein bisschen Mut, dass wenn man die Dinge anschaut, dass man das dann auch wieder in den Griff kriegen kann. So wie Sie sagen, Ihr Herz ist wunderbar. Ich bedanke mich.
Was ich vielleicht noch beiden empfehlen kann, ist tatsächlich auch mal sich nach einer Selbsthilfegruppe zu erkundigen in Ihrer Gegend, in der Sie solche Dinge auch in der Gruppe ansprechen können. Sie sind bestimmt nicht die Einzigen, die sowas erleben und dass der Austausch ist oft sehr hilfreich. Und Sie haben es ja auch gesagt, dass das, was Sie in der Klinik erlebt haben, dass man sich kümmert, dass man zuhört und so weiter, oft sehr schon allein sehr hilfreich ist.
Und weil Sie Selbsthilfegruppe sagen, schon ist die Frau Bieles in der Leitung, die in einer Selbsthilfegruppe engagiert ist. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott, hier ist die Frau Billes. Ja, also ich hatte zwei Ablationen. Ich hatte erst Vorhofflimmern und dann kam ich mit 180 Puls ins Herzklinikum und es war ein Flattern. Und dann hatte ich die zweite Ablation und ich habe die psychokardiologische Selbsthilfegruppe gefunden während der Corona-Zeit. Und es war für mich eine so große Hilfe, weil ich so von Ängsten durchdrungen war, wenn ich auf die Straße ging, über die Ampel, auf einmal fängt das Herz an und so weiter. Diese Gruppe kann ich wärmstens empfehlen. Die hat mir wirklich mit das Leben gerettet. Das muss ich einfach sagen.
Das freut Sie, Herr Beckmann, oder?
Das freut mich sehr, weil ich das für eine wirklich sehr, sehr gute Einrichtung halte. Ich finde es toll, dass sich da Menschen engagieren, sowas zu machen. Und da kommen ganz oft eben Leute, Personen zusammen, die ganz ähnliche Probleme haben und bislang sich allein damit rumgeschlagen haben und nun in den Austausch kommen können. Und das ist oft so hilfreich.
Ja, und einfach zu sehen, du bist nicht allein.
Genau.
Wir haben jetzt auch eine Herzfrauengruppe, die ist jetzt noch im Aufbau, weil eben Frauenherzen anders schlagen. Also ich kann nur sagen, das war für mich wirklich die Rettung.
Sie reden hauptsächlich oder was ist das, was Ihnen so gut tut an dieser Gruppe?
Das Austauschen zu sehen, Mensch, das sind ja andere, die haben das genauso. Oder erzählen, wie sie damit umgehen. Und einfach zu wissen, dass die alle solche Ängste auch haben, das war für mich wichtig. Auch große, gestandene Männer haben solche Ängste. Das war für mich einfach schön zu sehen. Ich bin damit nicht allein, weil die Ärzte sagen immer, ja, da kann nichts passieren, sie kriegen diese Blutverdünnungsmittel etc. pp., das stimmt schon. Aber wissen Sie, die Realität, die ist wirklich so grausam, also habe ich erlebt. Und ich bin jetzt wirklich frei. Mhm. Ich habe kein Vorhofflimmern mehr, ich muss diesbezüglich keine Medikamente nehmen. Das war natürlich ein Prozess, das muss ich schon sagen.
Aber Angst haben Sie jetzt auch keine mehr?
Die Angst ist weg, ich kann wieder auf die Straße gehen ohne irgendwas. Ich bin ja gar nicht mehr auf die Straße gegangen, weil ich nicht mehr aus dem Haus, weil ich nicht wusste, wann fängt es wieder an.
Das ist ein tolles Schlusswort, Frau Billes. Ich bin froh, dass Sie uns noch erreicht haben und durchgekommen sind bei uns. Danke, dass Sie uns davon erzählt haben.
Gerne.
Machen Sie es gut.
Jo, Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, unsere Zeit ist eigentlich schon wieder um. Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Psychokardiologie. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Professor Jürgen Beckmann. Schön, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Zum Nachhören gibt es die Sendung in der BR-Radio-App und natürlich in etwa einer Stunde überall, wo es Podcasts gibt. Nächsten Mittwoch dann unser Thema Erste Hilfe. Was wissen Sie noch? Professor Jörg Schelling gibt Nachhilfe, falls Ihnen da nicht mehr alles einfällt.